Nebensaison an der belgischen Nordseeküste.
I love the beach this time of year because all of the cabins are gone. Normally you have 3 rows of cabins, but by October 15 they take them away. So now we have this clear view on the sea.
Freut sich Sabine Dore, geboren in Knokke-Heest und Stadtführerin. Für sie ist das jetzt die schönste Zeit des Jahres, wenn die Strandkabinen verschwunden sind und die Sicht frei wird auf das Meer. Wir sind in Knokke-Heest im Nordosten Belgiens, unmittelbar an der Grenze zu den Niederlanden. Die kleine Stadt gilt wegen ihrer Villen, exklusiver Geschäfte und Restaurants als mondänster Badeort an der belgischen Küste. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Knokke-Heest besteht aus 2 Hauptteilen, Knokke im Osten und Heest im Westen. Wir stehen jetzt in Heest auf der Strandpromenade, die von Spaziergängern, Fahrradfahrern und Kindern in Go-Karts genutzt wird. Unser Blick geht raus aufs Meer, das sich bei Ebbe kilometerweit zurückzieht, auf den breiten Sandstrand und auch auf den Hafen Seebrügge.
A view on the port now, it might not feel as a asset.
Ein Blick auf den Hafen mag für einen Badeort keine vorteilhafte Aussicht sein. Aber ich glaube, die meisten Leute hier in Knokke-Heest stört das nicht, da wir vom Hafen nicht allzu sehr belästigt werden. Es ist kein Industriehafen, es gibt keine Schadstoffe, keine rauchenden Schornsteine, was auch immer. Er ist auch ein sehr wichtiger Arbeitgeber für die Einwohner von Knokke-Heest. Viele von ihnen arbeiten im Hafen, in der Verwaltung oder im Transportwesen. Wussten Sie, dass es der größte Hafen der Welt für Autos ist? Im Jahr werden über 3 Millionen Autos verschifft oder in Züge verladen. Das kann manchmal etwas laut sein, wenn der Wind von dieser Seite kommt. Ja, aber das ist auch schon alles.
Im 19. Jahrhundert veränderte der aufkommende Strand- und Küstentourismus die flämische Küste. Aus einer Kette kleiner Fischer- und Bauerndörfer wurden Kur- und Badeorte.
In fact, it was the same in Germany, in the Netherlands, in France, everywhere. And here specifically, Heest was a fisherman village and Knokke was a farming village.
Im Grunde war es in Deutschland, in den Niederlanden und in Frankreich nicht anders. Und so war Heest ein Fischerdorf und Knokke ein Bauerndorf. Der Tourismus kam hierher, aber woher kam er? Nun, englische Ärzte waren zu dem Schluss gekommen, dass ein Kuraufenthalt in Salzwasser im Meer mit salziger Luft viel gesünder sei als im Süßwasser, was es als Kur ja schon lange gab. Aber diese neue Empfehlung zur Kur ans Meer zu gehen, konnte natürlich nur von reichen Menschen genutzt werden, die sich einen Urlaub leisten konnten.
Auch das Baden im Meer sah zu dieser Zeit noch ganz anders aus. Man zahlte eine Gebühr und suchte dann seine eigene kleine Strandkabine auf.
Darin befanden sich Badesachen. Anscheinend hatte niemand seine eigene Badekleidung dabei und 2 Handtücher. Man musste sich dann umziehen und während man sich auszog, wurde diese Kabine, die auf großen Rädern stand, von einem kleinen Pferd, Esel oder einfach von Hand ins Wasser geschoben. Sobald man das Wasser erreicht hatte, konnte man ganz diskret die Holztüren öffnen, ein paar Stufen hinabsteigen und ein paar Mal ins Wasser eintauchen. Das war alles. Man musste nicht schwimmen. Man war zu einer Kurbehandlung hier und nicht zum Vergnügen. Danach ging es wieder zurück und es wurde angeraten, das 2 oder 3 Mal täglich aus medizinischen Gründen zu tun. In den 1920er Jahren waren die Moralvorstellungen dann anders. Es war nicht mehr nötig, die Kabinen ins Wasser zu rollen. Nach und nach verschwanden die Räder und es kamen die Strandkabinen, die wir ja auch jetzt noch in der Sommerzeit haben.
And little by little the wheels were taking off and it evolved into the beach cabins that we now know in the summertime.
Dann stehen die weißen Holzkabinen 2 mal 2 Meter groß hier in 3er Reihen und werden sehr gerne von Familien mit Kindern genutzt, die dort ihre Strandutensilien deponieren können. Als es im 19. Jahrhundert losging mit dem Badetourismus, wollten natürlich alle Besucher auch direkt an der Küste wohnen. In Heest entstanden Hotels und eine Strandpromenade und einige errichteten auch ihr eigenes Ferienhaus. Von diesen alten Häusern ist allerdings nur ein einziges geblieben und vor dem stehen wir jetzt.
They can be finished in different styles, but they always had the same structure. A half underground floor.
Diese konnten zwar in verschiedenen Stilen gestaltet sein, hatten aber immer die gleiche Struktur. Ein Souterrain, das über eine separate kleine Treppe erreichbar war, mit Küche und den Wirtschaftsräumen für das Personal. Dann gab es den Hauptraum des Hauses, der eigentlich kein richtiges Zimmer war, sondern eher eine Terrasse. Der Ort, an dem man sehen und gesehen werden konnte. Dahinter befand sich dann der Salon. Im Obergeschoss lagen die Schlafzimmer der Eltern und Kinder und im Dachgeschoss, von hier aus nicht einsehbar, kleine Zimmer für das Personal. Man muss sich vorstellen, dass diese Straßen, aber auch der Boulevard am Meer, einst voller solcher Villen waren. Doch in den 50er und 60er Jahren wurde alles abgerissen. Es waren alte, heruntergekommene Gebäude, deren Renovierung wahrscheinlich viel Geld gekostet hätte. Und damals wollte jeder ein Apartment. Das Bewusstsein für dieses Erbe, das wir bewahren sollten, kam zu spät. In Orten wie Blankenberg und Dehan gibt es immer noch eine reiche Tradition solcher Häuser und Villen. Hier leider nicht. Es ist das einzige Exemplar.
Heritage of that kind of houses and villas. Unfortunately not here. That's the only one.
Eingezwängt zwischen den Neubauten. Das gilt auch für die neugotische Fischerkapelle nicht weit entfernt. Das kleine Gebäude aus roten Ziegeln sieht etwas verloren aus zwischen all den modernen Häusern. Im Innern sind die Wände mit Holzvertäfelungen versehen. In schmiedeeisernen Ständern brennen Kerzen.
In the old days, authentically, this was meant as a
Früher war dieser Ort tatsächlich als Trauer- und Troststätte für Fischerfamilien gedacht. Für die, die einen Angehörigen auf See verloren hatten, dessen Leiche nie gefunden wurde und die daher kein Grab oder keinen Friedhof hatten. Sie konnten hierher kommen. Heute ist der Ort nicht mehr nur für die Fischergemeinschaft, sondern für jeden. Jeder darf hier eine Gedenkkarte für seine Lieben niederlegen. Das sind längst nicht mehr nur Fischer, aber oft Menschen mit Bezug zum Meer. Es sind Segler, Surfer, Strandbarbesitzer und viele mehr.
They are sailors, surfers, people having a beach bar and so on.
An den Wänden hängen Rettungsringe mit den Namen der Fischer, die im Meer verunglückt sind. Mitunter sind es gleich mehrere Familienangehörige, die nicht mehr zurückgekehrt sind.
Als Junge mit 11 oder 12 Jahren bist du mit deinem Vater aufs Schiff gefahren und hast den Beruf durch praktische Erfahrung gelernt. Wenn also ein Schiff auf See unterging, waren oft mehrere Mitglieder derselben Familie betroffen.
Ansonsten prägen eher moderne Gebäude das Bild des Badeortes. 8-stöckige Apartmenthäuser säumen die Strandpromenade und nur der sogenannte Heldenturm sticht hervor. Das höchste Gebäude in Knokke Heist ist fast 70 Meter hoch. Es ist ein 20-stöckiges Wohnhaus, das aus aufeinander gestapelten wellenförmigen Abschnitten besteht, die nach oben hin immer schmaler werden. Mit großen Fenstern und Balkonen und einer Fassade aus dunklen Keramikplatten. Sehr elegant, aber bei den Bewohnern war der Bau nicht unumstritten.
There's a lot of mixed emotions about this building.
Dieses Gebäude ruft viele gemischte Gefühle hervor. Der frühere Stadtrat hatte einst beschlossen, dass an bestimmten Orten und unter strengen Auflagen deutlich höhere Gebäude als je zuvor errichtet werden sollten. Vor langer Zeit lag die Obergrenze bei 8 Stockwerken. Dann wurde beschlossen, sogar bis zu 20 Stockwerke zu erlauben. Nach dieser Philosophie wurde dieses Gebäude errichtet. Es gab jedoch so viele Proteste der Anwohner, dass es wohl das einzige Gebäude bleiben wird. Der neue Stadtrat erlaubt zwar höhere Gebäude, aber maximal 14 Stockwerke unter strengen Auflagen und nur an bestimmten Orten.
They do allow, but again under very strict rules and regulations, 14 floors in certain places.
Der Stadtteil Heist gilt eher als der Familienort. Neben dem Badevergnügen im Sommer sind die Go-Karts besonders beliebt. Und direkt an der Strandpromenade liegt ein Park mit Dünen, Bäumen und vielen Spielplätzen.
These dunes also played a very important role in both the World Wars.
Diese Dünen spielten in beiden Weltkriegen eine wichtige Rolle. Unter dem Sand befinden sich über 50 Betonstrukturen, darunter große Bunker. Warum? Nun, im Ersten Weltkrieg entwickelte sich der brandneue Seehafen, der 1906 eröffnet wurde, zu dem wichtigsten U-Boot-Hafen der Deutschen außerhalb Deutschlands. Und dieser musste natürlich verteidigt werden. Daher befanden sich hier viele Geschütze und auch im Zweiten Weltkrieg spielte die Gegend eine Rolle. Vor 2 Jahren mussten hier einige Bäume entfernt werden und plötzlich stieß man auf einen Bunker und einige waren ganz überrascht. Aber alle älteren Einwohner von Haste sagten, na klar gibt es dort Bunker, wir haben als Kinder darin gespielt. Die Entdeckung war also nicht so großartig. Die Bunker wurden dokumentiert, wieder zugedeckt und dann in Ruhe gelassen.
Und wenn man noch mehr und auf unterhaltsame Weise über die Geschichte des Seebades erfahren will, dann sollte man das Hay-Museum besuchen. Weiter geht's für mich in den Stadtteil Knokke. Einst ein Bauerndorf, das erst viel später als Haste zu einem Badeort wurde, erzählt Stadtführerin Sabine Dore.
Haste managed to have a train connection.
Haste gelang es 1868, einen Bahnanschluss zu erhalten, was von größter Wichtigkeit war. Denn wie sollten die Menschen den Badeort vor dem Bau der Bahn erreichen? Mit der Kutsche war es an Regentagen sehr matschig und an trockenen Tagen sehr staubig. Und plötzlich gab es diese Zugverbindung. Knokke erhielt erst 1920 einen Bahnanschluss, also 50 Jahre später als Haste. Aber dann entwickelten sie sich zu dem Luxusbadeort, der er heute ist.
Zu diesem Luxus gehören 2 Golfclubs, ein sehr schönes Villenviertel, Einkaufsstraßen mit vielen kleinen Läden, exklusiven Boutiquen und vielfältigen Restaurants. Überall im Ort stößt man auf Kunst. Es gibt über 90 Galerien für moderne und zeitgenössische Kunst. Und in der ganzen Stadt findet man unterschiedliche Skulpturen. Etwas versteckt in einer kleinen Straße liegt das Peer-Museum. Es ist nicht sofort zu erkennen, dass sich hinter der modernistischen Fassade mit Ziegelplatten in grauen Schattierungen und Nuancen ein Ateliermuseum verbirgt. Der Maler Luc Peer war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine international führende Figur des abstrakten Vertikalismus. In diesem Haus, das einst das Feriendomizil der Familie seiner Frau Jenny war, richtete er sich ein Atelier ein und lebte und arbeitete hier viele Jahre bis zu seinem Tod 1994. Noch zu Lebzeiten gründete das kinderlose Ehepaar die Stiftung Luc und Jenny mit dem Ziel, das Werk zu erhalten. Präsident der Stiftung ist Marc Peer, der Neffe des Künstlers und heute der Guide durch das Museum. Ich treffe ihn im Vorraum vor einer großen Fotografie.
Hier stehen wir in dem höchsten Raum von dem Gebäude, 7,50 Meter hoch. Das ist Jenny und Luc Peer. Und nach dem Tod Luc Peers hat Luc Peer im Testament gesagt, meine Stiftung sollte Jenny und Luc Peer heißen. Da Jenny immer die Frau war, die Luc Peer hat unterstützt. Sie hat gesagt, ich habe gelebt für meinen Mann, der Künstler und seine Werke.
Das Gebäude besteht aus 2 Ausstellungsräumen. Im ersten Stock sind über 160 Gemälde des Künstlers in Schieberegalen untergebracht.
Das ist seine Entwicklung von figurativem Expressionismus nach abstraktem Vertikalismus.
Waren es zu Beginn noch Menschen oder Tiere in einer bäuerlichen Szenerie, wird es später immer abstrakter. Und Ende der 1950er Jahre reduzierte Luc Peer die menschliche Figur auf eine Linie im Raum. Es sind die für ihn charakteristischen Schwarz-Weiß-Bilder, die einem Barcode ähneln. Senkrechte, dicke und dünne Linien, dazwischen ein blauer Streifen. Weiter geht es im Erdgeschoss durch die ehemalige Garage des Hauses, die heute ein Ausstellungsraum für verschiedene Künstler ist und ein Durchgang, um in den Garten zu gelangen. Ein schmaler Weg führt zum Bungalow, in dem das Ehepaar lebte, und zum Arbeitsplatz des Malers.
Das ist das alte Atelier von Luc Peer, das er bewohnt hat, bis seinen Tod auch. Aber Luc und Jenny Peer hatten viel gereist. Sie hatten nicht weniger als 26 Ateliers gehabt, Wohnungen in Paris, in New York, in Belgisch-Kongo und so weiter. Aber das war hier immer sein Platz für den Sommer. Er war kein Familienonkel. Wir haben ihn nie gesehen auf Familienfesten. Er war immer in Transit. Ja, er hat dann guten Tag gesagt an seine Brüder und an uns, aber nicht für lange.
Das Beeindruckendste befindet sich in einem extra gebauten Raum im Garten. Es beherbergt die Spiegelinstallation Environment aus dem Jahr 1967.
Das ist ein Zimmer, wo der Besucher kann eintreten und dann die Kunst erfahren von Luc Perret. Linien, Vertikalen, unendlich und Raum. Viel Raum, unendlich Raum.
Und dann öffnet er die Tür zu einem weißen Würfel. Der Boden und die Decke des Raumes bestehen aus vier gleich großen viereckigen Spiegeln. An den Wänden die für den Maler typischen schwarzen und weißen Linien, die sich scheinbar endlos nach oben und unten fortsetzen. Aus den Lautsprechern klingt elektronische Musik. Einen Moment lang bleibt mir die Luft weg. Und etwas unsicher bewege ich mich auf dem Spiegel. Über und unter mir der unendliche Raum, in dem sich die Linien fortsetzen. Schwindelerregend und verwirrend. Marc Pierre zitiert den Künstler.
Ich lese das vor im Deutsch. Der Mensch ist aufrecht. Die Senkrechte ist für mich das Leben. Seit Jahren ist sie integraler Bestandteil meines Werkes. Meine Suche gilt dem Raum grenzenloser Weite. Und das Bildmaß in der Höhe zu überschreiten, in der unendlichen Vertikalen den unbegrenzten Raum zu erreichen.
Ein ganz anderes Kunsterlebnis führt mich zurück ans Meer. Ich treffe noch einmal Stadtführerin Sabine Dore an der Strandpromenade, direkt vor dem Casino, das 1929 erbaut wurde.
A contest for architects is organized.
Ein Architektenwettbewerb wurde ausgeschrieben und von dem jungen Architekten Leon Steynen aus Antwerpen gewonnen. Er errichtete ein sehr puristisches, schlichtes Gebäude im Stil der Moderne. Geometrische Formen und große Fenster, die viel Tageslicht ins Innere lassen. Und von Anfang an war das Casino sehr erfolgreich. In den 30er Jahren kamen Weltstars aus Frankreich. Edith Piaf, Maurice Chevalier, Josephine Baker, sie alle traten hier auf.
Beim Eintritt ins Casino erwartet uns geschäftiges Treiben. Es sind die Vorbereitungen für ein großes Fest am Abend. In dem weitläufigen Raum beeindruckt zuerst einmal ein riesiger Kronleuchter. Über 7 Tonnen schwer, mit einem Durchmesser von 8,5 Metern und einer Höhe von 6,5 Metern, bestehend aus über 20.000 Teilen aus venezianischen Kristallglasscheiben, erzählt Sabine und führt mich weiter in einen großen runden Raum, der Magritte-Saal. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Casino schwer beschädigt. Die Renovierungsarbeiten ermöglichten es dem surrealistischen Maler René Magritte, ein riesiges Wandgemälde in diesem Saal zu erschaffen. Er wurde vom damaligen Besitzer des Casinos, das war die Familie Nellens, engagiert und er sollte in 6 Wochen fertig sein.
Mission impossible, you would think, but Magritte managed to do the job. He did use some unorthodox techniques.
Man sollte meinen, es sei eine unmögliche Mission, aber Magritte hat es geschafft. Er bediente sich allerdings einiger unorthodoxer Techniken. Also beschloss er, direkt auf den Putz der Wand zu malen, quasi als Fresko. Was tat er sonst noch, um die Arbeiten so schnell abzuschließen? Er erfand nichts Neues. Wer Magrittes Werk kennt, erkennt all die Symbole, Objekte und Personen, die bereits in älteren Gemälden verwendet wurden. Es ist also ein Panorama, der von Magrittes gemalt Symbole und Objekte. Nichts wirklich Neues. Und die dritte Technik war, dass er für die 8 Wandabschnitte 8 Gemälde schuf. Diese wurden fotografiert, auf Dias übertragen, an die Wände projiziert und dann von einem ganzen Team von Malern bearbeitet. Dabei waren nicht alle Kunstmaler, einige waren auch einfach Hausmaler. Sie zeichneten zuerst die Konturen und malten dann die Farben. Magritte selbst hatte hier niemals einen Pinsel in der Hand. Keines der Bilder hat er selbst gemalt.
Magritte himself never had a paintbrush in his hand here. He did nothing of the painting himself.
Aber er kam regelmäßig aus Brüssel, wo er lebte, vorbei, um die Arbeiten zu begleiten. 1953 war es dann fertig. Ein 72 Meter langes Gemälde mit dem Titel »Die verwunschene Gegend«.
Wir sehen eine Technik, die bei Magritte häufig zum Einsatz kommt, die Metamorphose. Etwas scheint sich in etwas anderes zu verwandeln. Man sieht Blätter, Pflanzen, aber diese sind auch Vögel. Verwandeln sich die Pflanzen in Vögel und fliegen davon in die Freiheit? Oder ist es umgekehrt? Werden die Vögel gefangen und können nie wieder entkommen?
Or is it the other way around? The birds that are caught by the earth and will never be able to leave again?
Daneben auch typisch für Magritte Bilder, in denen es gleichzeitig Tag und Nacht ist. Ein Haus im Abendlicht, aber der Himmel darüber ist taghell blau mit weißen Wolken. Im großen Haus brennen die Lichter und in der dunklen nächtlichen Straße davor die Laternen. Es sind seine bekannten Motive, die der Künstler neu komponiert hat. Äpfel, Tauben, Himmel, Wolken, ein Löwe, Türme, die sich in Schlangen verwandeln oder umgekehrt, ein Baumstumpf, der die Axt mit einer Wurzel hält, die ihn zuvor gefällt hat.
Magritte liefert uns Geschichten, aber er regt uns auch dazu an, uns unsere eigenen Geschichten auszudenken.
Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann allerdings nicht einfach so ins Casino spazieren. Man muss sich zuvor im Tourismusbüro in Knokke für eine Führung anmelden. Heute wird das Casino für Ausstellungen, Konzerte, große Feste und natürlich zum Spielen genutzt. Zahlreiche Weltstars traten im Verlaufe der Jahrzehnte dort auf, vor allem in den 1960er Jahren. In einem Museumsraum im Casino kann man sich dazu kleine Filmchen ansehen.
Juliette Gréco, Jacques Brel, Josephine Baker, Nat King Cole, Elton John, Udo Jürgen.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue.
Der flämische Sänger Jacques Brel hat hier im Casino im Sommer 1963 zum ersten Mal seinen Hit Mathilde gesungen. Mit diesem Lied über die leidenschaftliche Liebe zu einer Frau beendete Brel in den folgenden Jahren jedes seiner Konzerte.
Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà.
Wir waren unterwegs im belgischen Seebad Knokke-Heist. Und wenn Sie sich für den Maler René Magritte interessieren, dann habe ich noch einen Tipp für Sie. In einer neuen Ausstellung in Antwerpen wird der weltberühmte belgische Surrealist, der 1967 gestorben ist, nun wieder lebendig. Das Königliche Museum der Schönen Künste zeigt eine Werkschau, in der Magritte selbst seine Kunst kommentiert. Mit Hilfe von KI. Andreas Meyer-Feist hat es sich angehört und angesehen.
Wir sind Untertanen einer zusammenhanglosen und absurden Welt. Und diese Welt hält sich so gut es geht. Aber sehen wir sie nicht schon aufleuchten in der Nacht, die Zeichen ihres zukünftigen Untergangs? Die Stimme gehört einem Mann, der hier wirklich nicht als Ausbund purer Lebensfreude erscheint, René Magritte. Wer dann noch den sphärischen Klängen eines surrealistischen Filmchens lauscht, mag auf den ersten Blick bedient sein, aber dem ist nicht so. So tief es stimmungsmäßig runtergeht, so schnell wird es auch wieder lustig. Apropos Untergang. Wer käme sonst auf die Idee, ein Ehepaar auf der heimischen Couch als sich herzlich zugeneigte sitzende Särge zu malen und dem Bild dann den Namen Perspektive zu geben? Nun kann das Paar, das sich vielleicht nicht ganz so lebendig getroffen fühlt, nicht einfach sagen, dass René Magritte ganz falsch liegt. Wir erfahren das in einem Dia-Vortrag, in dem der Maler 1938 erklärte, wie er zu seiner ikonischen Bildsprache gekommen ist. Der Originalvortrag ist im Museum nachgestellt.
Ja, dus Magritte heeft gedurende zijn leven verschillende interviews gegeven.
Er gab im Laufe seines Lebens viele Interviews. Mit denen wurde die KI gefüttert. Daraus programmierten wir seine Stimme neu und damit lassen wir ihn mitten unter uns sein. Wir sitzen vor der Leinwand in einem dunklen Raum, wir sehen seine Dias und er erklärt uns in seinem Vortrag alles so, als würde er da sein.
Die sie hier programmieren, um eine Lesung zu geben.
Die Ausstellung in Antwerpen ist etwas ganz Einzigartiges, erklärt Lisa van Gerven vom Königlichen Museum der Schönen Künste.
Wel, het is een totaal ander soort Magritte-Tentoonstelling als dat mensen gekend zijn.
Nun, es ist eine ganz andere Art von Magritte, als wir ihn kennen. Die gesamte Schau wird mit seiner Stimme lebendig. Alles bekommt eine sehr persönliche Bedeutung.
Van de zaken die hij aanhaalt in die lezing, die hij bespreekt, dus dat maakt het zeer persoonlijk.
René Magritte, der belgische Magier des Surrealismus, zu sehen und zu hören im Königlichen Museum der Schönen Künste in Antwerpen, noch bis zum 22. Februar 2026.
Das war Unterwegs in Belgien. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie alle unsere Sendungen auch in der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und gute Reise.
RBB 24 Inforadio Podcast.